Leute, wir sind wieder da.
Ich habe drüber nachgedacht, da reden wir gleich drüber. Es ist eigentlich noch gar nicht das zweite Semester, es ist eigentlich die zweite Hälfte des ersten Semesters, gefühlt. Aber ey, wir sind wieder da. Roman State ist zurück, Dominik Eberle sitzt mir gegenüber, ich bin Timon Zulemenke. Wenn ihr neu dazuhört, neu einschaltet, dann das ist der College Football Podcast von Roman Sports. Wir reden ein bisschen über College Football, alles was damit zu tun hat, machen Deep Dives, sind beide so ein bisschen nerdig dabei. Dominik ist ja eh die Utah State Legend,
sitzt
mir gegenüber. Wir sitzen hier im Podcast-Studio vom Football Bromans Büro, Roman Sports. Und wir sind wieder da. Wir haben jetzt in der Pause seit
National Champ.
Wann war das? Januar? Ja, boah, wir sind jetzt schon seit 3 Monaten oder so, ne?
14. Januar, ich glaube, war der letzte.
Wir sind ja schon mehr als 3 Monate dann, ne?
Ja, da ist einiges passiert. Ah, da musst du uns mal ein paar Updates geben. Was ist mit dir los? Außer dass jetzt Bielefeld...
Was
ist
mit mir los?
Ja, außer dass Bielefeld so heute Abend eine Klatsche bekommt. Ja,
ey, wir gucken bestimmt, wir gucken heute Abend zusammen Safe DFB-Pokal. Bielefeld spielt, wird nice. Zieht er dann ins Finale ein. Können wir in Berlin gucken dann. Bielefeld.
Das ist immer voll krass. Das wäre crazy. Wenn die jetzt tatsächlich gewinnen täten, dann...
Nee, aber Amina Bielefeld müssen wir auf jeden Fall heute Abend gucken. Nee, aber sonst war relativ in Spanien, weil Hype House war. So, das war ja, wir haben ja schon davor aufgehört aufzunehmen, weil wir schon davor in der Pause heißt, wir waren im Hype House in Louisiana. Das war nice, wir waren im Super Bowl. Das war brutal. Danach waren wir ja gefühlt alle irgendwie im Urlaub. Das ist ja immer so unsere Urlaubsphase, ja. So im Büro. Heißt, wir waren alle im Urlaub unterwegs und in der Weltgeschichte rumgetingelt. Ich war aber zu Hause, ich finde das immer, ich brauche das immer. So nach dem Hype-Haus, ich weiß nicht, wie es dir danach immer geht, aber ich bin so Hype-Haus und man ist ja die ganze Zeit mit Leuten, weißt du, was ich meine? Und ich bin dann so, dass ich das genieße, 2 Wochen einfach zu Hause zu sein und nicht so unter Leuten zu sein, weißt du, was ich meine?
Ja.
Irgendwie brauche ich das, weil ich dann einfach so diese Batterie wieder so aufladen kann. Weil, weiß nicht, manche Leute sind ja so, die nehmen ja Energie aus so Situationen mit Leuten, wenn sie viel mit Leuten sind. Ich bin genau andersrum. Ich finde das immer anstrengend irgendwann, wenn man ganz lange mit Leuten ist und braucht dann so die Zeit alleine, damit ich wieder so mich auflade, weißt du, was ich meine?
Ja, deswegen die Social Battery ist quasi dann halt, okay, Hype House, du bist, was waren es, 10 Tage?
10 Tage, ja.
Nur vor entweder der Kamera oder mit Leuten und bist halt ständig ansprechbar. Da muss man auch die Ruhe danach nehmen, dass man sagt, okay, jetzt ich ruhe mich aus, ich lade sie wieder auf und dann fängt man an und geht dann ins nächste große Ding rein und ja, jetzt Offseason, Draft ist bald. Ja, da kommen jetzt auch einige Sachen von der Broman-Seite.
Ich bin hyped, aber ey, wie geht's dir denn so? Ich meine, wir haben uns schon geredet, aber was hast du so, erzähl mal, was hast du seit dem Hype-House gemacht? Ich meine, du warst in Amerika geblieben.
Ja.
Du warst dann bei deiner Freundin noch, bei deiner Family.
Ja, es war ganz entspannt. Also nach dem Hype House bin ich nach L.A. geflogen, war dann für 3,5 Wochen in L.A. und abwechselnd in Vegas und so. Habe mich auch einfach erholen können. Ich habe viel zu viel gefressen. Also mal ganz ehrlich, Leute.
ich sag gleich was dazu. Erzähl ruhig erst.
Oh,
ich will gleich dazu was sagen.
Das checkt man in Deutschland nicht so wie jetzt in Amerika, wo diese Leichtigkeit und diese Fettigkeit von dem Essen überall in Amerika. Du kannst dir einmal sagen, okay, heute ist Montag. Ah ja, ich esse einmal aus, ich fühle mich ein bisschen gut. Da gibt es ein Philly Cheesesteak. Frisst ein Philly Cheesesteak, ist bombastisch. Also da ist Käse drauf, alles. Dann gehst du am nächsten Tag zu In-N-Out. Am Mittwoch gehst du zu Raising Cane's. Und dann denkst du, hey, ich verstehe, warum die Amis also dick werden so schnell. Du hast einfach so viel Auswahl von verschiedenen Essensmöglichkeiten.
Ja, Auswahl, aber ich muss dazu sagen, zum Beispiel, ich jedes Mal Hype House, aber jetzt ja das dritte Mal Hype House schon. Du warst das erste Mal Hype House nicht dabei, weil du in der XFL warst dann
noch. Ja.
Ne? Stimmt, deswegen für dich war es das zweite Mal Hype House. Ich war das dritte Mal jetzt dabei, also alle 3 Mal. Und jedes Mal nehme ich beim Hype House ab.
Boah, das,
ey. Aber das Ding, Respekt. Das liegt ja da, nein, aber guck mal, das liegt ja daran, dass ich bin vegetarisch. Und das Ding ist, ich habe ja eigentlich, wenn du nicht vegetarisch bist, hast du. Keine Ahnung, hast du unendlich viele ungesunde Options. Aber ich kann ja gefühlt immer nur, weiß ich nicht, irgendwelche Burritos essen oder Pommes, wenn wir irgendwo sind.
Ja, stimmt.
So, das ist halt das Ding, was ich immer habe. Wenn wir irgendwie, dann gehen wir abends irgendwie irgendein Barbecue-Place oder so. Eine Pommes bitte. Weißt du, so. Und dann, ich nehme halt immer ab. So, ich habe halt legit über diese 10 Tage, was waren es? Ich glaube, ich habe 2,5 Kilo abgenommen.
Ja, bei mir war es andersrum. Ich habe so 2 Kilo zugenommen.
Ja, klar. Aber würde ich safe auch, wenn ich so dann einfach alles da essen würde und so. Aber bei mir liegt es ja, das ist ja trotzdem ungesund. Ich nehme ja nicht ab, weil ich gesund esse. Sondern ich esse trotzdem Scheiße, aber weil ich esse wenig Scheiße. Und deswegen nehme ich dann ab. Das ist eigentlich noch viel ungesünder. Also ja, für mich ist halt, was Essen angeht, absolut wild. Aber ja. Ich wollte eben noch dazu sagen, was du gesagt hast. Das Erste, was du gesagt hast, als du wieder im Büro warst, war das irgendwie April? Nee, April ist ja jetzt erst irgendwie Anfang März.
Ja, 14. März, glaube ich.
14. März oder so, irgendwie so. Und dann hast du direkt gesagt, was hast du gesagt? Du hast richtig zugenommen und du hast irgendwie 6 Wochen Gym geskippt oder so?
Nee, es war quasi so. Okay, vor dem er jetzt halt irgendwelche Lügen verbreitet.
Ja, komm.
Ich war 5-mal während der Hype-House-Woche im Gym.
Das stimmt.
Dann bin ich zurückgegangen nach Kalifornien.
Das waren eigentlich Sami, Robin und du. Ihr wart eigentlich die im meisten im Gym waren, glaube ich.
Ja, Björn war auch sehr oft.
Stimmt, Björn war auch sehr oft im Gym. Und die anderen haben alle gefühlt immer irgendwie...
Ja, einen Tag mal gemacht, den anderen nicht und so.
Das gibt's auch, ja.
Aber da war ich 5-mal während der Woche im Gym, habe richtig durchtrainiert. Dann bin ich nach Kalifornien gegangen. Eine Woche gar nichts. Also eine Woche komplett auf der Couch, Potato gemacht, komplett ausgeruht.
Aber ganz ehrlich, gehört auch mal dazu.
Ja, mal eine Woche Pause. Dann bin ich 2-mal ins Gym gegangen, die folgende Woche. Und dann wieder eine Woche Pause und dann 2-mal nochmal. Also es war schon eine längere Zeit.
Du hast versucht, dich zu halten. Du hast ein bisschen versucht, okay.
Aber man merkt es auch ganz schnell, wenn man sich halt schlecht ernährt. Vor allem, also ich lüge da nicht drum, ich habe mindestens 8-mal In-N-Out gehabt.
Damn. Aber In-N-Out ist nice.
Digga, okay. Ey, hier komme ich raus, mit wie viel ich fressen kann. Also das ist ja schon
bei
fast
dir ist wirklich, unnatürlich. Bei dir ist wirklich krass. Ja. Das wird man aber auch nicht denken bei deiner Statur.
Ich gehe zu In-N-Out und ich bestelle mir, das ist nicht auf dem normalen Menü, sondern es gibt diesen Secret-Menü auf In-N-Out und ich bestelle mir ein 4x4. Das sind 4 Patties. 4-mal Käse drauf, 4 Patties.
Boah, steht da nicht sogar, nee, okay, das ist nicht auf der Karte.
Es sind steht 1100 nicht sonst, Kalorien
aber
oder
sonst, aber sonst steht doch da auch immer dran, wie viel Kalorien
du hast
ist.
Einen Single Cheeseburger, ein Double-Double, dann 3x3 und ein 4x4. Double-Double ist irgendwie 700 Kalorien.
Ich wollte sagen, der 4x4 hat ja safe 1200 oder so.
Bruder, 4x4, als ob das nicht genug wäre, hole ich mir ein Double-Double dazu auch noch und ein Chocolate Shake und Pommes.
Allein der Shake,
alles, Bruder,
mit, der Shake mit Pommes, 4x4 und den Double, du bist bei locker 2500 Kalorien, mindestens.
Das ist eine Mahlzeit.
Wahrscheinlich noch mehr, wahrscheinlich ist es sogar noch mehr. Der Shake hat wahrscheinlich schon 800 wieder oder so.
In-N-Out ist gefährlich, sage ich jetzt direkt mal.
Das ist crazy.
Ja, weil, wenn wir jetzt mal...
Ich wollte gerade sagen, wir reden schon wieder, wir haben ein bisschen gelabert und ihr fragt euch bestimmt, was ist mit Culture los? So, erstmal, warte, bevor wir reingehen in die News. Was ist passiert seit dem National Championship? Was gibt es für News? Einmal unser Plan für Broman State, wie wir das Ganze machen wollen. Also, wir nehmen heute ja die erste Folge auf, ihr wisst Bescheid. Danach haben wir gesagt, gehen wir bis ungefähr Mitte Anfang Mai, nehmen wir auf und machen noch Draft Recap. Wir machen jetzt Draft Preview so ein bisschen in den nächsten Folgen. Dann machen wir Draft Recap nach dem Draft. Also, der Draft ist ja am 24. April. Erste Runde und danach die Runden. Und dann machen wir eine Sommerpause bis ungefähr Mitte Juli, weil dann ist Dominik auch noch einmal in den USA wieder, kommt Mitte Juli wieder. Und dann ab Mitte Juli gehen wir das volle Programm, 2. Semester, wir starten rein bis Natty und gehen dann wieder all out, jede Woche eine Folge, let's go. Das ist der Plan, nur damit du Bescheid wisst. Und ganz wichtig, College Football Island ist wieder am Start, müssen wir auch noch erwähnen, denn wir sind dieses Jahr wieder am Start, wir dürfen wieder am Start sein. Week Zero, dieses Mal Iowa State gegen Kansas State, wird brutal. Dominik und ich sind am Start, Robin ist mit am Start, Sami ist mit am Start, wir sind alle am Start. Heißt, checkt mal bei Football Bromance in der Bio, da ist ein Link drin, da könnt ihr dann gucken mit Tickets und allen möglichen, alle möglichen Infos dazu, schaut da mal rein. Wir können es eigentlich nochmal hier in die Shownotes packen auch.
Ja, und so. Was richtig geil ist, und vielen Dank von Air Lingus, dass sie alles organisiert haben und so. Wir werden Interviews machen dürfen mit Spielern, Coaches und für mich ist es was ganz Besonderes, weil mein ehemaliger Head Coach ist der Offensive Coordinator von Kansas State. Also es ist halt richtig,
das ist perfekt.
Hey, welcome back in Ireland. Ich habe seine Familie, seitdem er weggezogen ist bei Texas Tech, den Job angenommen und habe nicht mehr gesehen. Also
krass.
Meine Mutter hat seine Frau manchmal gesehen, weil sie auch aus Kalifornien kommt und so. Aber seit 2018 oder Anfang 19 kann man vielleicht sagen, habe ich ihn nicht mehr gesehen. Und es ist irre, weil sein kleiner Sohn Wyatt, kann mich noch erinnern, der war dritte Klasse oder so. Hast du
schon mal erzählt, ja, stimmt.
Jetzt ist der Sophomore und Quarterback in der Highschool, auch Baseballspieler. Ey, das ist schon irre, wenn man dann denkt, Alter, ich kann mich noch erinnern, als wir mit ihm als kleines Kind hinten im Garten Hoops gespielt haben und solche Sachen. Und jetzt ist er einfach Quarterback in der Highschool. Das ist eine wilde Sache. Aber ich freue mich schon, alle zu sehen. Die werden alle am Start sein. Das wird ein geiler
Trip wieder.
Richtig cool.
Irland wieder.
Und Hansi darf sich nicht scheuen, im Club mal ein bisschen sich zu öffnen und tanzen. Ich roaste. Nein. Digga, ich roaste dich jetzt.
Ich war so müde.
Wir waren gerade beim Spiel.
Geil.
Und ich habe jetzt gerade die Energie. Also nach jedem Spiel.
Du wolltest sagen, du warst richtig so. Let's go, Alter.
Ey, ich krieg das Adrenalin. Ich habe es gespürt. Upset. Du weißt genau, dass alle Georgia Tech-Fans jetzt aufgedreht sein werden. Wir essen erstmal. Und dann denke ich mir, okay, jetzt ein paar Bars spielen, ein bisschen Musik.
Ja, Mann.
Da gehen wir mal ein bisschen rein. Dann gehst du rein, gute Musik spielt. Ich fühle es direkt so Hip-Hop-mäßig.
Das war auch todesklein, wo wir waren.
Todesklein. Also, du bist so
einfach.
Wir gehen da rein, holen uns die Drinks. Das war Tim Winter, du, Robin und ich.
Ja.
Und
wir vier,
wir holen uns Drink. Ach, ich gönn jeden mal was. Und dann wirklich, wie beim ersten Schultanz in Amerika, da hast du die Mädchen und die Männer auf einer Seite jeweils und keiner traut sich was zu tun. In dem Sinne waren Robin und ich diejenigen, die so, okay, ja, hey, wir spielen die Musik, wir tanzen ein bisschen mit.
Ich hab nicht mal was getrunken. Ich trink doch nicht.
Tim ist einfach so und steht. Können wir gehen? Ich bin müde.
Ja, ich war auch todesmüde, Alter. Was soll ich denn machen? Ich war so müde.
Ich wollte nur 30 Minuten gute Energie von dir haben, aber.
Ja, that's true.
Mann, das ist so. Das ist footballmäßig bezogen, wenn du in der Früh 6 Uhr hast du einen Weightlift und alles. Du brauchst die Leute, die dir Energie geben, die dich mitreißen. Okay, hey, let's have a good workout, let's win this day, bla bla bla. Tim wäre einfach jemand, der so reinkommt. Der
sich, Obwohl morgens nicht. Morgens habe ich die Energy immer. Abends bin ich immer müde.
Oh Mann.
Ich wirklich, und das Ding ist, du hast sogar gesagt, wir waren davor essen. Das war so eine. Da waren auch diese zwei Sängerinnen, die so Mama Mia und sowas gesungen haben.
Das war ein Tag vorher.
War das ein Tag vorher?
Wir waren bei Five Guys.
Stimmt! Ja. Wir waren davor mit dieser fetten Tüte Pommes. Du hast recht.
Genau,
das war Five Guys.
Da haben wir all die Florida State Spieler auch noch gesehen.
Mann, die waren alle bei Five
depressiv
Guys. Ja. Boah, das war krass, echt. Das war wirklich krass. Wie die Florida State Spieler da nach und nach reinkamen mit ihren Jogginganzügen. Auch bei Five Guys irgendwas, weil deren Hotel war gefühlt ja da direkt
um die Ecke,
zwei Straßen weiter. Die kamen da rein, haben alle eine Fresse gezogen. Ne? Das war krass. Du hast den richtig angesehen, so, shit, wir sind jetzt 0 und 1 und das war richtig peinlich, was wir hier gemacht haben. Du hast den jetzt richtig angesehen, das war krass.
So, Mann.
Shit, ey. Okay, let's go. Lass uns zu den News kommen.
Erste große News. Ich fang an.
Und Dominik, sorry.
Wir müssen den Lob hier wieder geben. Ich muss mir meine eigenen Eier wie immer lecken, weil The Ohio State.
Kein Mensch sagt das so.
Ich sag das so.
Kein Mensch sagt das so. Dominik sagt, ich sag das so. Okay.
Das sind die Trendsetter, okay? Mhm. The Ohio State University ist wahrscheinlich einer der most underrated National Champions, die ich jemals gesehen habe. Ich habe die ganze Offseason damit verbracht und drüber nachgedacht, wie dominant dieses Team eigentlich war. Und es bewundert mich einfach immer nur, dass Michigan die geschlagen hat. Wie können die zu Hause gegen Michigan verlieren? Aber dann schaust du dir das Ranking an von Ende des Jahres, quasi vor den Playoffs. Ohio State war auf der Nummer 6 gerankt und dann hast du alle anderen Teams von 8 bis 1. Indiana hat Ohio State geschlagen, 38-15. Tennessee 42-70, komplett zerstört. Notre Dame in der National Championship 34-23, Penn State 20-13, Texas 28-14 geschlagen. Georgia haben sie nicht gespielt. Georgia war das Nummer 2 Team in der Nation zu der Zeit. Und Nummer 1, Oregon, haben sie im Rückspiel komplett auseinandergenommen. Es war ja 34-0 zu einem Zeitpunkt. Und wie dominant das eigentlich war, muss man geben, hey, Ohio State sind die wahren National Champions und denen kann keiner irgendwas nehmen.
Ja, die waren auch brutal. Wir gehen dann nochmal in so Draft-Preview rein, haben wir ja schon gesagt, die nächsten paar Wochen. Da werden wir auch über den ein oder anderen Spieler von Ohio State reden. So, also die sind ja auch viele Spieler, die vielleicht auch in der ersten Runde gehen werden, die von Ohio State sind. Wir reden über einen Right Receiver, wir reden über einen Running Back. So, da werden wir noch dann zu kommen, ja. So, aber allein das sagt ja auch schon ziemlich viel aus, wo du sagst, so, Talent ist da.
Ja, aber der beste Spieler in der Nation war ein Freshman letztes Jahr. Jeremiah Smith.
Ey, ich weiß,
Tim wollte dieses
über den kannst du nicht genug reden.
Ey, Tim wollte dieses wunderschöne Bild rausnehmen und das fügen wir jetzt halt hier rein. Und das ist Sabrina Carpenter mit Jeremiah Smith und ist einfach sie und so eine Ziege. Das bringt mich jedes Mal zum Lachen, wenn man das sieht.
Jetzt aber mal Folgendes. Ich habe gesagt, lass uns das rausnehmen, weil ich habe gesagt, die meisten, die uns zuhören, wissen nicht, wer Sabrina Carpenter ist. Und da können wir auch eine Umfrage zu machen.
Ja, können wir auch.
Weil ich sage, die Mehrheit kennt sie nicht und hat keine Ahnung, wovon du gerade redest. Aber let's go.
Okay. Let's go. Aber über wen wir reden können, den wahrscheinlich jeder hier im Podcast kennt.
Die größten News eigentlich.
Es geht um Deion Sanders.
Das waren die größten, kann man schon sagen, oder das waren schon die größten News?
War einer der größten News auf jeden Fall.
Kann man schon sagen.
Deion Primetime Sanders.
Primetime, baby.
Unterschreibt einen neuen Deal nach viel Spekulation, obwohl er NFL-Angebote hatte. Vielleicht wollte er zu den Cowboys gehen. Es waren die Gerüchte. Unterschreibt jetzt einen 5-Jahre-Deal mit der Colorado University für 54 Millionen Dollar.
Und ist damit einer der bestbezahlten Headcoaches im College Football. Muss man dazu sagen. Es ist ja nicht alles immer komplett offen, was College Football Salaries angeht, also was Headcoaches angeht. Deswegen kann man nur sagen, ist einer der Bestbezahlten, weil man ja nicht genau weiß. Aber er ist einer damit der Bestbezahlten, hat ja jetzt über 10 Millionen pro Jahr, ja, die er bekommt.
Bonus kommen auch mit rein.
Ja, die Boni kommen noch dazu. So weiter. Das ist ja im Prinzip das, was er safe hat. So. Das ist schon brutal. Aber, okay, warte, wir gehen das mal durch, mach zu Ende und da habe ich gleich noch eine Frage an dich. Ich wollte nicht dazwischen grätschen.
Und natürlich, wenn man jetzt halt sein Resume anschaut, wenn man nur Statistiken drüber geht, hey, kriegt einen Riesenvertrag nach 2 Jahren an der Schule. Er ist 13 und 12 in diesen 2 Jahren, wo viele denken, ja, warum ist doch nicht so ein guter Rekord eigentlich. Aber was er einfach geschafft hat in diesen 2 Jahren, diese Schule war eine Lachnummer. Colorado, du hast es angeschaut und dachtest dir, ey, wir schlagen die mit 4 Touchdowns, kein Gegner, holen uns eine Joint auf dem Weg nach Hause, sowas.
Er übertreibt doch wieder.
Sagen wir mal ganz ehrlich, so war's. Und in 2 Jahren bringt er die Schule von dem Nichts zu, jetzt hast du Promis, die da hingehen wollen, du hast Top-Recruits, die da hingehen wollen, du hast jetzt halt einen Heisman-Winner produziert, du hast 2 First-Round-Picks dieses Jahr mit seinem Sohn Shadur und Travis Hunter, du hast den 5-Star-Quarterback-Recruit Julian Lewis bekommen, der jetzt halt reingehen wird und quasi die Rolle von Shadur übernehmen wird.
Hast du schon Clips zu dem gesehen, wie er sah nice aus. Ich habe bisher so Spring Training und so haben die ja schon so ein bisschen gemacht. Das sah brutal nice aus.
Ey.
Und er ist 17, glaube ich.
17 jetzt gerade, wird 18.
Genau, er wird 18, aber er ist jetzt ja gerade noch 17. In der Saison wäre er dann 18, aber er ist gerade noch 17. Ey, Leute, ihr müsst euch den mal unbedingt, gebt das mal ein. Einfach seinen Namen, Julian Lewis. Er ist so nice. Er ist wirklich, also das ist krass. Da bin ich echt gespannt drauf. Bin ich wirklich gespannt drauf.
Ja, und all das hat er jetzt schon mitgebracht. NIL-Deals, die Kohle, die da reingeschmissen wird, ohne Ende. Und auch die Coaches, die er weiterhin reinbringt, um diese Spieler weiterzuentwickeln. Byron Leftwich, der war ja ewig lang bei den Buccaneers, hat dort schon mit Quarterbacks gearbeitet und allem. Hat er jetzt auch als Assistent reingeholt in diese Coaching-Staff. Ey, Coach Prime, der macht alles richtig. Wenn ich jetzt halt mal anschaue, als Elternteil, und sag, wo will ich, dass mein Sohn zur Schule geht und Football spielt? Coach Prime, er hat alles schon selber gemacht. Er ist ein herausragender Mann und jedes Mal, wenn man es sieht, er ist quasi derjenige, der dich von einem kleinen Bübchen, wenn du aus der Highschool rausgehst, zu einem erwachsenen Mann versucht zu machen. Also er bringt dir die Sachen bei, er ist mehr als Lebenscoach da, anstatt nur als Football-Coach.
Das ist ja auch das, was er dann immer so preacht. Also das ist ja, was er auch immer in irgendwelchen Interviews sagt. So das, was er ja machen will, ist ja Football, ja, eine Sache, aber auch die andere Sache ist diese Lebenserfahrung weitergeben. Und das ist ja so immer das, was er so sagt. Weißt du, so, er sagt so, ja, keine Sonnenbrillen, bla bla bla, dann keinen, weißt du, das nicht, dies nicht. Und dieses Oldschool-Type of Coach, weißt du, so, das ist ja das, was er eigentlich machen will und auch macht. So, wo Björn zum Beispiel auch immer sagt, das ist so ein bisschen so Doppelmoral, weil er sagt so, ey, trag keine Cabbies oder so und erstmal der Erste, der eine aufhat, so.
Ja.
Das ist halt auch immer schwierig, da gebe ich Björn auch recht. Aber das ist trotzdem, er will ja so dieser Oldschool-Coach sein, so. Aber dazu direkt mal eine Frage. Er hat jetzt halt den 5-Jahres-Deal. Noch vor dem Deal war ja die ganze Zeit immer auf Twitter, überall, Insider, was auch immer, auch von der National Football League immer gesagt, okay, was passiert, wenn Shedeur Sanders zu irgendeinem Team geht, die A, einen schlechten Headcoach haben oder einen Headcoach haben, der dann vielleicht trotzdem mit Shedeur Sanders, vielleicht geht er in der Top 10 zu den Browns, keine Ahnung, einfach mal so. Und Browns gehen dann, weiß ich nicht. Sind nach 6 Spielen 2-4, 1-5. Feuern den Headcoach. Was passiert dann? Es wird ja immer gesagt, Deion Sanders will irgendwas mit seinem Sohn zu tun haben, mit halt Shedeur Sanders, der jetzt in der NFL kommt, Quarterback. Wir werden in der Preview noch ein bisschen länger drüber reden. Ist wahrscheinlich ein Top-10-Pick, weil die Quarterback-Klasse nicht so gut ist, kommt ja auch noch drauf. Und dann wird ja immer wieder gesagt, er möchte eigentlich ja in Verbindung mit seinem Sohn gebracht werden, er möchte seinen Sohn weiter coachen. Und dann sagt er auch wieder in Interviews, nee, will er dann doch nicht und distanziert sich wieder davon und so weiter und so fort. Aber ich frage mich trotzdem, schließt dieser Vertrag jetzt aus, dass wir Deion Sanders als Head Coach in der NFL in den nächsten 5 Jahren sehen?
Man weiß nie, weil die können einfach sagen, nee, hey, Buyout Clause hat er wahrscheinlich eingebaut. Wir wissen ja nicht die genauen Details. Wenn man es vermuten kann, wie viel Geld ihm schon gegeben wird und diese Coach-Verträge sind ja komplett garantiert, da steht wahrscheinlich irgendwas drin, wenn du jetzt zu einem NFL-Team rekrutiert wirst, müssen die diesen Vertrag an die Schule auszahlen. Quasi, du kriegst das Geld nicht, sondern die Schule. Da ist immer irgend so ein regelspezifisches drin, wo ich mich einfach wundern muss. Aber wenn man es anschaut, was er ja auch in den Medien selber sagt von ich will dieses Programm weiter aufbauen, mein Sohn gibt die Schlüssel zu diesem Ferrari, zu Julian Lewis und er will einfach es weiter fördern. Und ja. Coach Prime ist für mich jemand, der im College sehr viel Erfolg haben wird über die nächsten Jahre, weil einfach seine Präsenz, sein Swagger, die Sachen, die er beibringt.
Es zieht halt an.
Es zieht an und vor allem bei den Jüngeren. Das hat ja Coach Saban auch schon gesagt, sein Sprung in die NFL war übelst schwer. Oder andere Coaches, die im College sehr gut gearbeitet haben, in der NFL ist es anders. Weil jetzt zum Beispiel in der NFL hast du nur komplette Vollprofis. Jeder, der da ist, ist einer der Top 0,01%. Du weißt, wie du dich vorbereitest, du weißt, wie du studierst, du weißt, was du machen musst für dich selber, um Erfolg zu haben. Sonst wärst du nicht in der NFL. Und wenn du halt jetzt halt so einen Micromanager irgendwie reinbringst und das versuchst, eine NFL zu installieren, geht nicht. Weil die haben alle ihre Ordnung schon und denken sie, geh mir nicht auf den Sack. Ciao. Im College kannst du sowas machen. Weil wie viele 18-Jährige wissen zum Beispiel, hey, du machst 50.000 im Jahr wegen NIL-Deals, aber so musst du jetzt deine Steuern zahlen. Hier ist diejenigen, die du kontaktieren musst,
das ist einfach die
Lebenserfahrung, um deine Miete zu zahlen, um deine Utilities einfach, dass es warm bleibt und solche Sachen. Sowas kannst du als College-Coach dich mehr einmischen. Ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber einfach
einbringen vielleicht.
Einbringen und denen Sachen beibringen. Und das, finde ich, funktioniert für Coach Prime sehr. Es wird sehr interessant, wie er im Laufe der Saison die Medien mit sich nimmt, wenn sein Sohn spielt in der NFL und er darauf als Coach auch, darauf reagieren muss.
Darauf bin ich auch gespannt. Weil eigentlich, guck mal, eigentlich wäre das richtige Ding dann zu sagen, ey, ich halte mich da raus, ich bin 100% Support, ich bin für ihn, ich helfe ihm und so weiter, aber ey, er macht seins, ich mache meins. Das wäre eigentlich das, wie man damit umgehen sollte wahrscheinlich.
Genau.
Aber wir wissen beide, dass es bei Deion Sanders wahrscheinlich nicht der Fall ist und dass er da irgendwie was anderes rausholen will. Also es wird auf jeden Fall lustig, es wird auf jeden Fall entertaining. Aber nochmal eine abschließende Frage zu Colorado, wir können gleich zum nächsten Thema gehen. Wir haben ja gerade schon gesagt, wir haben Julian Lewis, du hast die anderen Top-Spieler, die zu Colorado gehen. Du hast Deion Sanders, du hast einen Coaching-Staff, der eigentlich von, du hast da Hall of Famer drin. Nicht nur Deion Sanders, sondern andere Hall of Famer, so ja. Warren Sapp und so weiter. Du hast ja einen Coaching-Staff, der ist wirklich brutal. So, jetzt die Frage an dich. Was für ein Rekord hat Colorado nach der nächsten Saison? Sag, komm, pack irgendwas auf den Tisch. Sag.
10-3.
10-3?
10-3.
Warum? Erklär kurz.
Ich glaube, die werden weiterhin gut sein. Ich glaube, das Scheduling, vor allem in der Big 12, ist sehr favorisierend für sie. Ich bin mir aber noch nicht sicher, ob sie genügend auf der Offensive Line gemacht haben und vor allem auf dem Running Game, um da den nächsten Schritt zu wagen. Mhm. Defensiv, da kannst du wirklich eine Münze werfen. Du weißt nicht, wie gut die alle werden. Sie haben schon sehr talentierte junge Spieler.
Aber verlieren auch einige gute Namen.
Aber verlieren auch einiges. Also, ja, man labert über Shiloh, dass er nicht der Beste war, aber er war ein guter Tackler. Du verlierst Travis Hunter in Lockdown Corner. Jetzt muss noch einer der jüngeren Recruits da reingehen und komplett übernehmen. Und College Football, 10 Spiele zu gewinnen, das ist eine erfolgreiche Saison. Du wirst gerankt sein, du wirst vielleicht wieder ganz am Ende mitspielen können.
Du bist vielleicht sogar in den Playoffs, ne? Aber du hast ein gutes Ding gesagt, Conference Change ist ja auch da.
Genau.
Du bist ja nicht mehr in der alten Conference, heißt, das wird auch nochmal spannend dann. Wir werden noch ein bisschen tiefer eintauchen, aber das wird spannend auf jeden Fall.
Ich sag 10-3 und ich absolut liebe einfach, dass Dion diese Aufmerksamkeit mitbringt, vor allem zu College Football. Weil jetzt hast du viele Leute, die damals ausgeschaltet haben, einfach von, Alabama und Nick Saban gewinnen ja jedes Spiel, wo du denkst, oh, was macht Dion hier? Ich mag Dion. Er war ja so übelst gut in der NFL. Jetzt ist er Coach. Oh, jetzt hat er Heisman-Winner produziert, der auf beiden Seiten spielt wie er. Ah, schauen wir mal, was der macht. Bin sehr gespannt auf Dion, muss ich sagen.
Das wird nice.
Und dann Colorado kann irgendwie nicht aus den News draus bleiben, weil jetzt leite ich das so über. Coach Prime wollte für das Spring Game, und das ist quasi in diesem Frühlingsjahr, wo du eigentlich selber nur trainierst, du hast Scrimmages und so gegeneinander mit dir selber.
Erklär mal kurz, also du hast ja im Prinzip nach der National Championship, also nach der Saison, eine Art erstmal Phase, wo sowieso Pause ist, und dann fängst du irgendwann an, einfach du hast Trainingssessions, Weightlifting, bla bla bla, du kommst wieder zum College hin, bis auf dem Campus, eher als die ganzen anderen Studenten, weil das ist ja Semesterferien erst, aber du kommst da eher hin. Und das ist dann Springtraining und so weiter und so fort.
Ja, also
das ist ja gerade die Phase, in der wir uns befinden.
Quasi, du hast Schule und alles immer noch, aber gehst dann irgendwann zum Training. Du hast erstmal so, es waren für uns, ich glaube, immer so 7 Wochen von nur Conditioning, Weightlifting. Das war's. Das war alles, das erlaubt war, auch von der NCAA. Du durftest nicht irgendwas anders machen. Du hast natürlich die Wege, wie man das umgehen kann, wo jetzt, sagen wir mal, ein Quarterback sagt, hey, we're going throwing tomorrow 12:30. Die Indoor ist dann komplett frei für euch. Dann kannst du von 12.30 Uhr bis 1.30 Uhr ein bisschen Ball werfen und so. Kannst selber deine Sachen, also wir als Kicker sind dann auch immer da früh gegangen und haben einfach Bälle gekickt und gepuntet und allem. Aber du hast dann quasi diese kleine Zeit, wo du dich selber auf dem Feld verbessern kannst. Und dann irgendwann mal geht Spring Practice los. Und das heißt, du hast eine gewisse Anzahl von Trainingseinheiten. Manche, die Fullpads sind, sehr wenige, die Fullpads sind, aber sehr viele sind so Shells und halt in Shorts und so, wo du als Team quasi dich schon vorbereiten kannst, vor der Saisonvorbereitung. Mhm. Und dann ganz am Ende hast du normalerweise das Spring Game. Es ist ein Scrimmage zwischen deinen eigenen Spielern, die Freshmen, die reingekommen sind, die Transfers und so. Du quasi willst es so aufmischen, dass du auf zwei verschiedenen Teams bist und gegeneinander spielst. Einfach um, hey, Number One Offense gegen Number Eins Defense. Wir wollen die beste Competition rausbringen. Und dann kommen auch Fans rein, hast ein großes Family-Event und allem. Kannst halt die Spieler schon früher sehen vor der Saison. Wie schauen die jetzt aus im Vergleich zur vorherigen Saison? Oder wer sind die jungen Spieler, die jetzt halt sich einen Namen machen und weiter sich verbessern und so? Ist eine richtig wichtige Entwicklungsphase, weil da kannst du jetzt direkt schon merken von, wenn du nicht gut spielst in diesem Spring Game oder kein gutes Spring Training hast, du bist quasi auf einem Einjahresvertrag und dein Coach kann dich am Ende von Spring Practices reinladen und sagt, hey, wir werden keinen Roster-Spot für dich verfügbar haben während dem Sommer, weil du bist ja quasi als Walk-On oder als Scholarship, kommt drauf an, ob du ein Yearly Scholarship-Guy bist oder nur ein Walk-On, wir können dann sagen, hey, wir haben keinen Roster-Spot für dich. Tut uns leid. Und dann wirst du halt quasi gecuttet, ohne gecuttet zu werden.
Ja, du bist halt nicht mehr Teil des Teams. So.
Genau.
Ja.
Und da sind schon so viele Sachen passiert. Und um das jetzt zurückgehend auf Colorado zu bringen, Coach Prime wollte gegen, oder hat quasi auf Social Media angekündigt, dass er ein richtiges Spiel haben will, also eine Art Scrimmage gegen eine andere Schule. Und direkt hat der Head Coach von Syracuse geantwortet, ey, wir sind bereit, wir machen das, wir haben richtig Bock. Und die haben dann halt wirklich so einen Waiver beantragt, dass die gegeneinander ein Spiel haben kann. Was richtig cool war und alle hatten Bock. Also stell dir vor, du hast eine Schule.
Im Endeffekt macht es ja auch Sinn. Also ich frag mich auch dann gerade, sorry, was ist der Nachteil? Also weißt du, ich meine, also du kannst dich ja zwar, gut, du kannst dich verletzen, kannst im Training auch, aber das ist ja im Prinzip wie ein Joint Practice.
Ja.
Wie in der NFL. So, weil es ist ja, du sagst ja jetzt Spring Game, aber es ist ja nicht wirklich ein Game, wo du sagst, du hast jetzt ein richtiges Spiel mit, ne, mit Fans und allem drum und dran. Es ist ja ein Spring Game, heißt im Endeffekt Joint Practice.
Genau.
Du bist auf dem Trainingsfeld und machst halt einfach,
weißt du, ein 7-on-7,
was auch immer.
Genau, so. Ist ein Freundschaftsspiel, da geht's um gar nichts, ihr spielt gegeneinander. Und das war das erste Mal, wo ich, seitdem ich mit College mich auskenne und so, das gehört habe, dass zwei Teams einfach gesagt haben, ja, uns geht es nicht um die Kohle oder irgendwas. Wir wollen einfach das beste Training haben mit,
ja,
miteinander, einfach gegeneinander, alles. Und die haben dann wirklich schon angefangen, es ins Rollen zu bringen, dass die jetzt halt wirklich so ein Spiel haben können. Und die NCAA kommt halt wieder dazwischen und sagt, ey, Leute, könnt ihr leider nicht machen. Weil hier sind die ganzen Faktoren. Quasi eins davon war, du hast eine Competitive Advantage im Recruiting, wenn du das Spring Game hast. Weil jetzt kannst du Leute, die normalerweise nicht zu so einem Spiel kommen oder zum Spring Game kommen, die gehen dann zu dir, weil die sagen, ey, hier ist ein richtiges Event draus geworden. Was macht diese Schule? Können wir da jetzt hingehen und unseren Official Visit jetzt machen oder Unofficial Visit? Mhm. Und da hat die NCAA erstmal gesagt, nee, wir wollen das nicht. Wir wollen nicht, dass ihr irgendwie einen Vorteil jetzt habt mit anderen Recruits oder dass ihr einen Vorteil habt, dass ihr die anderen scouten könnt und dann irgendwie die versucht wegzulocken mit Kohle und solchen Sachen.
Das ist crazy. Guck mal, in meinem Kopf ist es crazy, weil ich denke mir nur so, es gibt so viel mehr Vorteile als Nachteile, das zu machen. Und es gäbe ja auch Wege, das zu verhindern. Du kannst einfach sagen, okay, ihr könnt einen Joint Practice machen, ihr habt einen Spring Game, aber es gibt die und die Regeln.
Genau.
Und wenn die gebrochen werden, gibt es halt die und die Strafe. Da muss halt das College, weißt du nicht, $500,000 Strafe zahlen an die NCAA, weil irgendein Coach mit irgendeinem anderen Spieler gesprochen hat über XY. Weißt du, warum macht man nicht sowas dann daraus, aber nimmt trotzdem die Vorteile mit und packt einfach Regeln darauf und sagt, okay, das könnte machen und das nicht.
Ich gebe dir vollkommen recht.
Ich finde es crazy, weil es ist wieder dieses komische Beispiel von, wenn machst du es ganz oder du machst es gar nicht, aber warum findet man nicht wieder einfach einen Zwischenweg und sagt, wir nehmen die Vorteile mit und gucken, dass wir die Nachteile so mit Regeln einbetten, dass nichts passiert. Und wenn etwas passiert, dass wir uns absichern.
Tim,
wo ist das Problem?
Du hast meine Stimme als Comedy.
Ja, also jetzt mal ganz ehrlich, ich verstehe nicht, das ist so typisch NCAA wieder, so dieses, so wie mit den ganzen Deals jetzt auch. Wenn erlauben wir alles oder wir erlauben gar nichts.
Es ist, und ich gebe dir vollkommen recht.
Es ist immer das Gleiche.
Und mein nächster Punkt ist, das Committee hat gesagt, ja, wir werden es in einem zukünftigen Meeting ansprechen, dass es erlaubt, diese Joint Practices zu haben. Weil es war halt quasi dann auch, du gibst den anderen Schulen nicht genügend Zeit, das zu planen und all diese Sachen. Verstehe ich. Ganz
ehrlich, aber die hätten doch auch alle auf die Idee kommen können.
Hätten sie.
Hat so, aber irgendwie
warum
keiner.
Ruft nicht Ohio State, weiß ich nicht, ist mir egal wen an, Michigan und sagt, lass mal, wir sind nicht so weit weg, lass mal einen Joint Practice machen.
Wir sind nicht auf die Idee gekommen, also so be it. Dann lass doch Colorado und Syracuse ihr Joint Practice machen.
Ja,
ich finde das crazy.
Ich wette mit dir,
was sind das für Argumente?
Ich liebe die Regel, ich liebe die Idee. Die NCAA wird das auch lieben, weil die einfach sagen, okay, sowas ist gut. Aber jetzt hat, anstatt wie es mit den NIL, die es gegangen ist, wollen die erstmal das Regelwerk richtig aufbauen.
Das verstehe
ich. Dass dieses Poaching und alles nicht passiert.
Das verstehe ich. Aber ich frage mich halt schon, warum generell es noch bisher kein Regelwerk gibt, dass es das erlaubt. Weißt du, was ich meine? Also, ja. Weil es ist für mich alles einfach viel zu langsam, weil ich mir denke so, in der NFL gibt es Joint Practices schon seit
Ewigkeiten, ja.
Immer gefühlt.
Aber da ist die CBAs. Alles ist anders. Die NCAA muss jetzt halt erstmal realisieren, dass die nicht mehr mit Amateuren sind, was die ja für jahrelang so gesagt haben und rausgeschrien haben.
Ja, du hast recht, weil du hast, ja okay, ich habe gerade nicht drüber nachgedacht,
eine professionelle
Liga. Genau, ich habe nicht drüber nachgedacht, dass du seit zwei Jahren sich im Prinzip ja alles verändert hat und ich glaube auch mehr verändert hat, als die NCAA dachte, dass es sich verändert.
Mhm.
Also weißt du, jeder dachte so, okay, dann verdienen die College-Spieler halt ein bisschen Geld. Weißt du, ich glaube, die meisten sind so daran gegangen, aber das ist jetzt so explodiert, und einfach da College-Spieler mit Lamborghini über den Campus fahren und dann einfach schon Millionäre sind, was ja so ist. Ich glaube, damit hat nicht jeder direkt gerechnet. So. Und das ist, glaube ich, jetzt gerade, wo die NCAA aufholen muss. Aber okay, das verstehe ich. Aber trotzdem, ich finde Joint Practices geil und die NCAA meiner Meinung nach wird auch wieder einen Weg finden, das medial zu covern. Das wird einfach ein Event werden wieder, dass du sagst, du hast irgendwie Coverage, du wirst es streamen können, du wirst es gucken können. ESPN, wer auch immer, werden sich da die Rechte für sich, weißt du, das wird ja wieder so ein Ding werden. Wie die NFL das ja auch mit Draft macht, mit dem Combine macht und so weiter. Du willst ja im Endeffekt, das was die NFL auch macht, das ganze Jahr lang Content haben. Und das macht die NCAA, kann ja mit sowas dann auch Content machen, wo du sagst, ey, du hast einen Scrimmage, du hast einen Joint Practice von Syracuse und Colorado. Du siehst Julian Lewis das erste Mal in Game Action in Colorado-Uniform. Weißt du, was ich meine? Und dann hast du automatisch ja wieder Content. Du hast Streaming-Rechte, die du verkaufen kannst. Das ist Money, Money, Money. So, und da, wo Money ist, ist die NCAA.
Ich sag dir, die werden diese Idee mitbringen, weil diese Spring Games sind ja nicht alle gleichzeitig. Es ist nicht, dass jedes einzelne Team das am gleichen Wochenende
hat. Deswegen, stell du kannst es stretchen.
Stell dir vor, der ganze Monat April ist normalerweise der Monat, wo diese Spring Games passieren. Du hast jetzt halt 4 Spiele, die du auf dem TV anschauen kannst oder halt mehr. Du kannst die Auswahl, aber du hast jetzt, halt, sagen wir mal, hey, am zweiten Wochenende im April spielt Ohio State, am dritten Wochenende spielt Michigan, im ersten spielt Georgia, hier auch am dritten ist Alabama. Ich mag das sehr, weil jetzt kannst du auf einmal sagen, wie du es gerade angesprochen hast, ich kann die Recruits sehen, ich kann das
Das ist ja einfach wieder sehen. Stream. Du kannst ja verkaufen. Das du verkaufst du ESPN, das verkaufst du Fox, wer auch immer das haben will, wer am meisten bietet. So NBC ist mir egal, wer am meisten bietet, wird der NCAA auch egal sein. So. Und dann kannst du das verkaufen. Du hast wieder Media Coverage, heißt, du kannst für Social Media 1000 Clips und Content daraus ziehen. So. Content is King, wir wissen es alle. So. Du hast ja so viele Möglichkeiten, daraus wieder Geld zu machen.
Das ist absurd. Ey, ich gebe dir vollkommen recht. Wir lassen die NCAA erstmal das Regelwerk aufbauen, dass es nicht mehr so ein wilder Westen ist, wie es jetzt gerade ist.
Aber wäre schon und geil.
Ich hoffe richtig drauf, dass die das durchziehen. Ein Monat im April jetzt halt einfach, wo gar nichts ist. Wir sind alle eh hyped auf den Draft. Die nächsten 3,5 Wochen warten wir nur, dass da was passiert. Stell dir vor, du hättest jetzt 3 Wochen lang jeden Samstag Football mit so null NFL-Competition oder irgendwas anderem und du kannst einfach das genießen.
Weil du hast ja gerade, also gerade ist ja wirklich die toteste Dead Period, die es in einem Football-Jahr gibt, also ja. Football allgemein geredet, ich rede jetzt von College und von der NFL. Weil du hast ja im Prinzip, du hast den Combine Ende Februar. Dann hast du danach so ein bisschen Cheddar, dies, das, aber ab Anfang März, gut, dann hast du noch die Free Agency, auch wieder nice, aber dann sagen wir, ab Mitte, Ende März, bis jetzt Ende April, hast du nichts. Außer irgendwelche Mock-Drafts kommen von irgendwelchen Experten raus und liest man sich durch. Das ist das Einzige, was so an wirklich Excitement passiert. Und du hast die Pro-Days, was aber auch dann wieder, das ist vielleicht jede Woche einmal eine große Storyline, weil Jalen Milroe eine 4-3-7 läuft. Weißt du, so, und dann wieder so, okay, krass, ich gucke mir das Video an, aber du hast ja wirklich kein Event, sag ich mal. Das ist eher so, und wie geil wäre das, man könnte einfach jetzt einschalten und sagen, ey, ich gucke mir einfach heute Nachmittag Just for Fun mal Joint Practice von Syracuse und Colorado an. Und so guck mal schon mal ein paar Leute an.
Ich find's geil.
Das ist nice. So, wär brutal. Okay, aber lass uns zum nächsten Thema kommen, wir reden gerade wieder schon viel zu lange.
Ja, und wenn wir über Spring Games reden, sehr viele Schulen haben sich entschieden, entweder die Spring Games komplett abzuschaffen und einfach sagen, nee, wir machen es nicht gerade, oder wir schließen es, dass da keine Medien sind, keine Zuschauer und allem, dass es wirklich nur ein Scrimmage ist zwischen den Teams. Mhm. Und sehr viele Leute fragen sich, warum. Es ist normalerweise ein cooles Family-Event, man kann sich miteinander absprechen und so. Und quasi, man sieht sehr viele, die geschlossen sind bei den kleineren Schulen, dass diese anderen großen Schulen nicht hingehen können mit ihren Scouts, ein paar Spieler anschauen und die dann quasi illegal versuchen zu rekrutieren, bestechen, dass die quasi zur nächsten Schule wechseln. Ist scheiße.
Das ist scheiße.
Für die kleinen Schulen. Also wie wir es jetzt halt auch sehr oft sehen werden. Ja,
demokratisch ausgedrückt.
Ja, ist einfach
diplomatisch.
Ja, für die kleineren Schulen unfair, weil die können ja natürlich nicht mithalten. Wenn ich es jetzt weiß, vor 2 Jahren das Gehalt bei Utah State war pro Spieler 15.000. Digga, da kommt irgendeine SEC-Schule, sagen wir mal Arkansas, und sagt, ey, du bist ein guter Spieler, du bist Top-Spieler hier, kannst du uns 100.000 im Jahr. Das sagst du als 18- bis 20-Jähriger auch nicht nein. Aber dann wirst du halt illegal rekrutiert, weil du ein gutes Spring Game hattest.
Ich wollte gerade sagen, das sind aber so als 18-Jähriger, 17-Jähriger, so selbst als 30 für jeden Menschen, wenn du mir überlegst, sind das einfach aber auch absurde Zahlen. Das kannst du ja gar nicht
greifen. Aber so geht es dann.
Ja klar, aber ich meine, das ist halt so, ich meine, ich will nur sagen, dass du es den 18-Jährigen dann nicht übel nehmen kannst, wenn du da sagst so, ja komm, ich gebe dir 100.000.
Ja,
das heißt, du hast ja gar keine Vorstellung, was sind 100.000.
Ja, überleg mal, wie viel Geld wird das einfach ist. Das gegeben und du sagst, zum Football spielen, ich muss quasi nur erscheinen. Ja, cool.
So, dann
committest du und du schreibst das Papier, checkst dein Handy am nächsten Tag und siehst, ja, 100.000 Überweisung.
Das ist eine sechsstellige Summe auf deinem Konto, wo du denkst, so, okay.
Ja,
also deswegen, ich wollte einfach nur damit sagen, das ist halt so, weil oft liest man dann ja auch auf Social Media und so weiter, so, ja, die ganzen jungen Spieler, dies, das, das wird ja dann auch immer so negativ da ausgelegt, wo ich mir denke, so, ganz ehrlich, jeder, der in dieser Situation wäre, jeder normale Mensch, dem einfach angeboten wird, du spielst jetzt für dieses Jahr, committest du dich oder so, oder für 2 Jahre, ist mir egal, für mich so 4 Jahre, und du kriegst einfach jedes Jahr 100.000 zum Footballspielen, einfach nur zu, du bist auf dieser Uni, kriegst deinen Abschluss für umsonst und spielst Football und kriegst 100.000. Ganz ehrlich, dann soll irgendwer, sagt mir, wenn ich falsch liege, ihr könnt gerne kommentieren und schreibt mir, da sagt doch kein Mensch nein. Jetzt mal ganz ehrlich. Außer, ich sag zu 100.000 nein, wenn irgendwer mir 150 bietet. Das ist der einzige Grund, warum ich nein sagen würde. Aber jetzt mal ganz ehrlich. So, das macht alles gar keinen Sinn. Also jeder normale Mensch, der in dieser Situation wäre, würde das Geld nehmen. Prove me wrong. Das macht gar keinen Sinn, diese Argumentation.
Das ist Quatsch. Da wird so viel Geld rumgeschmissen und so. Und ich erzähle jetzt eine Geschichte, ich kann die Namen nicht sagen, aber ich bin sehr eng mit der Familie.
Du mit deinen NDA-Stories.
Das ist nicht mal eine NDA, Bruder, das ist einfach nur.
Du kommst immer an mit so: Ich habe da eine Story, das war bei Utah State 2004 und ich war dabei, aber ich darf nicht sagen, wer. Aber ich nenne ihn jetzt mal Otto.
Ich sag das einfach so, um die zu beschützen, weil sollte irgendjemand dann irgendwann mal versuchen, was zu
die
sagen.
Die 31. Folge von BSU hören. Irgendein Amerikaner.
Ich gebe da nichts zu. Ey, Bruder, das ist wie Rapper, die jetzt gerade reingehen, einen neuen Song machen. Yo, man, I killed this guy. I was on 3rd Street at 10:35 p.m. Dann geben die ja zu, dass die das gemacht haben.
Willst du jetzt gerade sagen, du hast dich strafbar gemacht?
Nee, so will ich nicht sein, ist, was ich sage.
Nein, Spaß. Okay, erzähl.
Das ist dieser Key and Peele-Skill, ja, hast du schon gesehen?
Ich will dich nur nerven, let's go. Hey. Ich will dich nur nerven.
Okay.
Ich sag nichts.
Sehr eng mit seiner Familie. Kennen die schon, seit die Kinder waren, wo ich gespielt habe, und die waren noch nicht mal in der Highschool. Und jetzt spielt einer in einer großen Schule, der andere war in einer kleineren Schule. Kleinere Bruder quasi hat ein richtig geiles Spring Game gehabt, das war vor 2 Jahren, kriegt dann ein Angebot und für, ich glaube, es waren knapp über 300.000 wechselt dann zu einer großen Schule, weil er einfach ein geiles Spring Game gehabt hat. Und quasi wie es abgegangen ist, war geiles Spring Game gehabt, du hast deine Interviews und so gegeben und dann kommen halt quasi ein paar Agenten auf dich zu und sagen, hey, ich bin so und so mit dieser Schule oder hey, ich bin so und so, ich repräsentiere sehr viele Angestellte von dieser Schule, würdest du gerne mal mit mir indirekt über eine Möglichkeit reden, ob du Interesse hättest? Und dann wächst die Interesse, du fragst nach, was ist deine Telefonnummer, schreib mir mal, und dann kommen halt diese Angebote durch, ja, eine Mittelperson quasi. Du findest deinen Marktwert durch diese Mittelperson raus, was vollkommen legal ist. Und diese Mittelperson kann halt komplett legal zu den anderen reden. Das ist nicht mehr so in dieser Grauzone von dieser Coach hat ein Burnerphone und ruft dich an und sagt, hey, lösch meine Nummer, ich habe dich nicht angerufen, sondern jetzt können die halt wirklich durch diese Mittelperson quasi fast verhandeln, indirekt. Und ja, stell dir vor, jetzt hat sein kleinerer Bruder so einen fetten Deal unterschrieben, wo du denkst, Mann, ihm geht's gut. Der muss sich nicht mehr über irgendwas mehr beschweren.
Kannst du sagen, wie viel?
Ich habe gesagt, über 300.000. Also ich weiß nicht mal genau, wie viel, aber es waren über 300.
Okay, krass. Ja, ist nice. Aber pro Jahr?
Pro Jahr.
Für 4 Jahre?
3 Jahre.
3 Jahre.
Ja.
Aber minus Steuern.
Natürlich, Steuerhinterziehung darf man nicht machen.
Darf man nicht machen.
Nee.
Alright, lass uns zum nächsten Thema kommen, oder? Was willst du sagen? Wir haben noch was von Stanford. Da waren nice News auch.
Stanford.
Willst du oder soll ich?
Kleine News, du kannst natürlich sagen.
Alright, let's go. Ich will dir nichts wecken. Du hast gesagt, du bist Master auf dem Ablaufplan. Ne? Let's go. Also Stanford nimmt Frank Reich, den ehemaligen NFL-Coach, war er bei den Panthers, davor bei den Colts. War auch der erste Quarterback der Panthers Franchise History, aktive Quarterback, fand ich auch immer geil, den Fun Fact, als er der Head Coach war. Also war er der Head Coach, aber davor war er der Quarterback. Ist neuer Interims Head Coach für Stanford. Und das Geile ist, bei Stanford ist ja der General Manager, ist ja Andrew Luck. Heißt, die sind auch wieder zusammen, da ist ja die Verbindung mit Colts und so weiter. Also ist es eigentlich auch eine geile News, ist ein kleiner Fun Fact, aber es ist auch eine News gewesen, ähnlich mit Deion Sanders, also so ein paar moving Pieces in der Offseason jetzt. Stanford ist ja auch nicht die größte Uni. Aber ist eine geile News. Du hast jetzt Frank Reich als Interim Head Coach und du hast Andrew Luck als General Manager von Stanford.
Ja, und
das ist eigentlich echt geil ist.
Und für mich war es bemerkenswert, weil viele fragen sich, okay, wie viel Power wird so ein GM haben? Andrew Luck war quasi derjenige, der dieses Firing von dem ehemaligen Head Coach angefangen hat. Der hat wahrscheinlich Sachen gesehen, die nicht mit ihm korrekt waren, von hier ist die Richtung, wie dieses Programm geht. Ich will es ändern und jetzt haben sie quasi einen Headcoach gefeuert und seinen ehemaligen reingebracht. Aber natürlich, glaube, das ist Politik, wir wissen das nicht, was hinter den Kulissen passiert, aber da ist schon ein bisschen mehr drin, wenn man dieses Stanford-Rumor-Mill
hört. Ja, safe, aber meinst du nicht auch, dass die Power, also auf die Frage bezogen, wie viel Power ein General Manager im College Football hat, ich glaube, es liegt auch immer daran, von welchem College du redest. Und auch welchen Headcoach du hast. Reden wir zum Beispiel über North Carolina mit Belichick. Gut, dann kann halt, bester General Manager, gibt es überhaupt irgendeinen General Manager?
Wahrscheinlich auch Belichick.
Wahrscheinlich ist er selbst so, aber ich stell mal vor, die hätten jetzt irgendwen anders. So, du kannst mir nicht erzählen, dass der dann mehr Macht hat als Bill Belichick. Safe nicht. So. Also deswegen kommt es, glaube ich, auch so ein bisschen darauf an. Das ist, glaube ich, nicht wie in der National Football League, dass du sagst, okay, der General Manager steht immer über den Head Coach, sondern das ist, glaube ich, eher ein additional piece zu dem Head Coach, dass du sagst, das ist so der Analyst, der vielleicht auch mit dem Recruiting und alles sowas zu tun hat, aber der ja nicht unbedingt die absolute Power über den Head Coach hat, wie es in der NFL ist. Weißt du, also das würdest du doch auch so beschreiben, oder nicht? Ja. Weil es kommt, glaube ich, eher darauf an, wer ist der General Manager und wenn du halt einen Andrew Luck hast, ist halt auch wieder ein anderes Standing als irgendein anderer, in Anführungszeichen random General Manager, der irgendwie einfach eingestellt wurde. Mhm. Weil Andrew Luck hat auch ein Resümee, wo du sagst, okay, wenn er dir sagt, das ist ein guter Defensive End, das ist ein guter Quarterback, dann sagt das halt nicht irgendwer, sondern Andrew Luck.
Ja, und vor allem, er war ja da zu diesen glorreichen Zeiten bei Stanford. Er war ja deren Quarterback.
Deswegen, dem vertrauen das meine ich ja, natürlich. Du hast halt ein ganz anderes Standing. Du bist halt NFL-Quarterback gewesen, erfolgreich. Du warst bei Stanford, warst auch erfolgreich so und du bist einfach Andrew Luck. Und ich glaube deswegen, um auf die Frage zu kommen, weil vielleicht viele jetzt gerade die Frage gestellt haben mit, wer hat mehr Macht, ob es wie in der NFL ist. Ich glaube, es kommt einfach aufs College an.
Ja. Okay, jetzt reden wir über wahrscheinlich in den letzten zwei Wochen
dieser Punkt allein schon hier im Ablauf.
Die bekannteste Person in den sozialen Medien, vielleicht ist ja nur eine Woche oder so jetzt gerade.
Björn aber Werner. Nein, aber ey, aber sein Video war geil dazu.
Ey, sein Video war,
sein Video war brutal. Wie er aufsteckt in dieser Klarsichtfolie.
Bruder,
crazy.
Das war ja so eine
komplette
Verarschung. Aber Ashton Hall heißt der junge Mann, der quasi diese Morgenroutine gemacht hat, wo er um 3.40 Uhr aufsteht, sein Gesicht in dieses Eiswasser rein dunkt und so.
Für viermal vor 6 Uhr oder so.
Oder der hat.
Er ist ja viral gegangen, weil seine Morgenroutine gar keinen Sinn ergibt. Sagen wir es, wie es ist.
Ja.
Und deswegen haben
wir alle. Für 6 Stunden hat er nichts gemacht.
Ja,
safe. Nichts.
Safe. Und deswegen ist er viral gegangen. Aber was er für ihn war es ja brutal, weil er hatte ja vorher schon viele Follower. Jetzt hat er irgendwie, glaube ich, 8, 9 Millionen Follower.
Er hat gerade 10 Millionen
gebrochen. Oder hat er 10 Millionen gebrochen? Ja, überleg mal, wie absurd das ist. So. Also für ihn, so, alle haben ihn zwar versucht, so nachzumachen und zu bashen und so, aber für ihn konnte ja nichts Besseres passieren. So, aber. Das hast du nämlich auch reingeschrieben, dass ich auch noch ansprechen wollte. Er hat ja wirklich Cold Trooper gespielt und hat auch Highschool. Hast du sein Highschool-Tape gesehen?
Sein Highschool-Tape war nice.
Das war eigentlich ganz nice, dass er ein Running Back gespielt. Deswegen, also war ganz nice. Und er war auch bei Alcorn State. 6 Carries, 8 Yards. Also deswegen der kleine Cold Trooper-Bezug. Aber ist schon lustig.
Hier ist das Ding, diese Stats alleine, jeder lacht ihn aus, bla bla. College Football alleine zu spielen, ob es D1AA ist oder D1, ist schwierig genug. Der hat ja gegen Georgia Tech auch gespielt und so. er hat nicht so ausgeschaut, wie er jetzt ausschaut im College. Ja. Weil wenn du ihn jetzt siehst, wie er gebaut ist, mal ganz ehrlich, also ich hate ihn nicht gegen den Typen. Ich finde die Videos witzig, die er macht. Er verarscht sich ja selber
und
jetzt
gerade. Und der ist schon krass trainiert, ey. Das ist crazy.
Bruder, der hat einen Körper, wo du dir denkst.
Hast du dieses Video von ihm gesehen, wo er so mit dieser Weste sprintet, neben so einem Auto her? Der ist jeder einzelne Muskelfaser. Der ist
durchtrainiert.
Das ist krass.
Boah, ja. Mann.
Das ist wirklich krass.
Aber, wie ich das jetzt wieder bezüge, oder
beziehen will,
auf was du das
beziehen willst, ja.
Ist, was ist deine Morning-Routine? Und vor allem, was ist die Morning-Routine für College-Athleten und so?
Das ist gerade, und dann noch, finde ich eine geile Frage, und dann auch vielleicht gerade aus deiner Erfahrung, was ist die Morning-Routine jetzt gerade auch im Spring-Training, also wenn du jetzt im Spring bist, aber dann auch vielleicht während der Saison, ändert sich die Morning-Routine, weißt du, was ich meine? Weil ich kann mir auch vorstellen, ich meine, du bist der Insider, so, ich habe ja nur, ich lese mir das ja an im Endeffekt, so, du hast es gelebt. Ich kann mir auch vorstellen, kannst du gleich erzählen, dass natürlich der Unterschied von Spring zu Sommer zu In-Season, du hast ja gefühlt immer andere Routines. Es geht immer morgens früh los, genau. Das kann man festhalten so. Es ist ja nie so, dass du sagst, um 10 Uhr das erste Training, es ist ja immer früh, passiert irgendwas. Aber es ist so, es gibt doch safe irgendwelche Veränderungen da drin, oder nicht?
Ja, und vor allem diese Spring-Period, du wirst dich ja verbessern. Wie oft sieht man dann, dass Leute von einer Saison zur nächsten 15 Kilo zunehmen mit nur Muskel und allem.
Da habe ich auch noch eine Story zu.
Die Dünnen in der Highschool werden dann halt, oder die Dünnen, die jetzt halt nach der Highschool reingekommen sind, der Fokus steht ja um das Development für die, aber in der Saison ist es halt schwieriger, denen diese Aufmerksamkeit zu geben. Die werden trotzdem trainiert, die werden stärker, die werden dann aufgebaut, aber in der Spring Season voller Fokus geht da nur drauf. Ey, Bruder, du musst 2 Gallonen Proteinmilch trinken jeden Tag.
Pass auf, genau, ich muss kurz da reingehen, weil genau dazu habe ich eine lustige Story. Ich weiß nicht, ob ich die schon mal erzählt habe. Ich war ja 2019 bei Wyoming und ich war ja ganz normaler Student so, also war einfach da. Und dann jeden Morgen Mensa, Frühstück, ich gehe rein, du hast so eine Art Karte gehabt, du kannst so swipen, gehst dann so durch dieses Drehkreuzding durch, kannst du dann nehmen, sobald du da drin bist, kannst du dann nehmen und essen und trinken, was du ja willst. Dann hatten wir so verschiedene Bars, da eine Müsli-Bar, da so eine Joghurt mit Obst-Bar und so, das ist halt verschiedene Sachen. Und ich habe immer so einen Obstteller gemacht, dann noch so Pancakes geholt, so einfach auch nice, einfach nice gefrühstückt, so, ne? Man kannst du alles nehmen. Und dann waren immer so 3-4 O-Liner, waren jeden Morgen genau zur Uhrzeit, wo ich auch da. Auch, also waren die auch in dieser Mensa, die saßen immer so 3 Tische weiter. Ich bin irgendwie so typisch, man hat ja irgendwann so seinen eigenen Tisch, wo man hingeht, so weißt du, was ich meine? Du bist ja irgendwie sitzt man ja immer gleich, so. Und dann saßen wir da so und die saßen halt auch immer genau, ich glaube, 2 oder 3 irgendwie Tische weiter, so dass ich die immer sehen konnte. Du glaubst es nicht, wirklich, du glaubst es nicht. Dann haben die sich, das war so crazy, Offensive Line, das waren, glaube ich, 3 oder 4, alle vielleicht so, ich meine, ich bin ja so 1,88, 1,90 groß. Die waren bestimmt 1,95 oder so mindestens und dann bestimmt, weiß ich, 130, 140 Kilo jeder von denen und dann holen die sich so, du hast so Tabletts gehabt und dann haben die sich alle so Pancakes geholt und alles mögliche und dann so schon so 3-4 Gläser mit Milch, aber jeder auf dem Tablett und dann sind die wieder los und haben nochmal ein Tablett geholt, nur mit Milch drauf. Und ich war nur so, kommen jetzt noch irgendwie 5 O-Liner oder so, weißt du, ich meine? Und dann sitzen die ja wirklich zu dritt und jeder hatte einfach so 6 Gläser Milch vor sich. So, aber wirklich so große Gläser Milch, wo du sagst, ein Glas Milch ist vielleicht ein 1/2 Liter oder so. Dann haben die no joke, jeden Morgen bestimmt, jeder alleine, 3 Liter Milch getrunken oder so. Wo ich mir dachte, das kann, also, nur weil du weißt, gerade gesagt hast, mit so Proteinmilch. Dann haben die safe noch Pulver und sowas reingetan, keine Ahnung, habe ich da nicht gesehen. Aber die haben jeder einfach 3 Liter Milch morgens getrunken mit irgendwie so 10 Pancakes und so um 6.45 Uhr morgens.
Du musst entweder zunehmen oder du hast ein Ziel, du musst dein Gewicht halten.
Absurd.
Als
ich das gesehen habe, dachte ich mir, mir ist einfach schon schlecht geworden, als ich das gesehen habe.
Ich habe mit ihm für 6 Monate gelebt. Big Rod Smith aus DeSoto, Texas. Big Rod. War ein Center, richtig geiler Typ. Also wir waren beide Freshmen zur gleichen Zeit, immer komplett korrekt drauf, aber ich kann mich erinnern, ich bin selber so oft aufgewacht, weil er um 4 Uhr in der Früh einen Wecker hatte, wo er dann quasi, er steht auf, er ist hellwach, geht dann in sein Badezimmer, wiegt sich und dementsprechend von, wenn er drüber war, konnte er wieder schlafen gehen für eine Stunde, wenn er drunter war, nimmt sein Auto, fährt zu McDonald's, weil das war das Einzige, das so früh offen war, und bestellt sich Breakfast-Sachen die ganze Zeit, dass er manchmal 7 Pfund zunehmen musste, schluckt Wasser ohne Ende, dass er einfach auf die Waage kommen kann und sein Gewicht hält.
Dass er beim Weigh-In das passende Gewicht hat.
Passende Gewicht, checked in, abgecheckt, geht kotzen.
Weil der Mann, hat so, ehrlich.
Bruder, das war... Boah. Nicht normal. Und dann auf diese...
Vielleicht haben die Jungs, die bei mir saßen, auch das versucht.
Crazy. Und dann auf das zurückzugehen, mit einem witzigen Bezug. Wenn du mal Blue Mountain State angeschaut hast, die allererste Episode ist ja quasi von dieses Freshman Hazing, hey, where's your notebook? Solche Sachen. Okay? Mhm. Wir hatten was ganz Ähnliches, aber mit diesen Gallons of Water. Also für uns war es immer so, Hydration ist sehr wichtig, du musst sehr viel Wasser trinken, du musst immer gesund bleiben, du hast keine Zerrungen und so.
Aber Utah State ist ja auch elevated, oder? Wie hoch?
Ja, wir waren, keine Ahnung, fast 4000 Feet oder sowas.
Ja, weil Wyoming ist ja das höchste College, also von Altitude her. So, und das waren ja, Wyoming war ja schon auf über 2000. Und da waren auch immer nur so, aber da wurde uns sogar, also als Students in der Orientation Week gesagt, so, ihr müsst viel trinken und so. Jeden Tag wurde uns das so reingekloppt. Immer trinken.
Ja, aber bei uns war so eine Disziplinsache und dann war es halt jedes Trainingcamp, wo wir Coach Dave hatten, du musst deine Gallone Wasser, du hast deinen Namen drauf, kannst mal reinmachen, was du willst, ob es Gatorade ist, was auch immer. Du musst es überall mitnehmen. Weil du wirst direkt gejudged, wenn du es nirgendwo hast. Und vor allem im Weight Room, wenn du jetzt gerade Training hast. Wenn du die nicht dabei hast, das ganze Team wird bestraft. Ey, wie oft sind wir rumgerannt und hatten Punishment, Up-Downs, was auch immer. Weil irgend so ein Dackel vergessen hat, seine Gallon Water mitzubringen. Und wir denken uns, Mann, so einfach, die Disziplin. Das sind die kleinen Unterschiede.
Crazy. Das ist wirklich krass. Aber pass auf. Die Morgenroutine, sag ganz kurz noch, dann gehen wir gleich noch zum letzten Punkt, den wir haben für heute. Morgenroutine, Unterschied von Spring zu In-Season. Was ist der große Unterschied, wo du sagst, okay, das ist der eine, wo du sagst, okay, das ist der krasseste Unterschied?
Oh, ich denke, In-Season werden sehr viele müde im Sinne von, du musst Playbook studieren, du musst alles andere, das obendrauf noch kommt, machen. Und es ist schwieriger, deine Routine innerhalb der Saison wirklich so zu haben. Und man sieht es auch sehr oft, dass Leute in Top-Shape sind Anfang der Saison und Ende der Saison haben die zugenommen und schauen nicht mehr so gleich in Shape aus, weil es einfach schwieriger ist, deine Routine zu machen. Hey, 5:30 Uhr aufstehen, 6 Eier vorbereiten, dann Klasse studieren, dann Training, dann Ablauf, all das bla bla bla, ist so viel schwieriger, innerhalb der Saison zu tun, als außerhalb. Weil außerhalb ist es, ja hey, wir haben maximal 4 Stunden, wo wir uns beschäftigen können mit Football-Sachen und das ist mit Training und so. Ansonsten sind es nur 2 Stunden, wo du eine Kondition-Einheit hast und einmal irgendwas am Nachmittag mit Weightlifting oder so. Naja, ist ganz einfach. Ich habe mehr Zeit, wo ich mich verbessern kann. Und da verbessern sich so viele, weil sie jetzt halt mehr Zeit haben, Meal-Preps zu machen und besser sich zu studieren im Sinne von, was braucht mein Körper für die Erholung. Und das ist eher die Routine, die ich sage, ist einfacher in der Off-Season zu machen als in der Regular Season.
Okay, sagst du, der Schwierigkeitsgrad, die Routine durchzuziehen, ist der große Unterschied, aber die Routine an sich ist nicht so viel anders.
Ja, die Routine bleibt normalerweise das Gleiche. Also quasi, du hast sehr oft 2 Trainingseinheiten, In der Regular Season sind es manchmal 3, also du hast Weightlifting, Training und manchmal Conditioning, aber sehr oft ist es einfach in der Off-Season hast du nur 2, Conditioning, Weightlifting, normalerweise 2 bis 3 Conditioning-Tage und ansonsten ist es halt, manche Tage hast du wirklich nur eine Einheit von, hey, du hast jetzt Weightlifting von 1.45 Uhr bis 2.45 Uhr und das war's. Und dann kannst du halt deinen Tag komplett anders planen. Okay. Aber nee, das ist schon ein bisschen anders und als College-Athlet, ich finde es sehr oft, was passiert, wenn man mit dem College fertig ist und dann in die normale Welt quasi geht, sagen wir mal, du schaffst es nicht als Profi-Footballer oder was auch immer. Sehr viele Athleten tun sich schwer, wenn sie jetzt in die normale Welt gehen, weil es so viel weniger Zeitanspruch hat, als in der College-Saison oder halt in einem College-Programm. Wie viele Leute kenne ich, die jetzt auf einmal zugenommen haben. Die waren top-shape, die waren richtig durchtrainiert ohne Ende und jetzt haben sie sehr viel zugenommen und du hättest die niemals erkennen können.
Aber du sagst, das ist genau anders, wie man denken würde, weil sie mehr Zeit haben und deswegen ist es schwierig, diese Routine, weil ich glaube, wenn du College-Athlet bist oder generell, wenn du Athlet bist, so irgendwas im Profibereich machst oder auch das einfach ernst nimmst, du taktest ja eigentlich deinen Tag so gefühlt alle 10 Minuten, also du hast ja nicht mal 10 Minuten dazwischen, wo du sagst, ich kann nicht mal chillen. So.
Genau, jede Sekunde ist quasi eingeplant für die nächsten 5 Monate. Du weißt genau, hey, im Sommer, ich muss für mein Sommertraining zurück sein am 28. Mai. Also ich habe von Schulende 12. Mai bis 28. diese paar Wochen frei. 28. ist Report Day, 29. habe ich um 9.30 Uhr meine erste Einheit. Du weißt halt quasi schon genau, was dann passiert.
Aber man wird es eigentlich genau andersrum denken, weil man wird denken, okay, jetzt bist du noch mehr in Shape, weil du ja noch mehr Zeit hast, irgendwie das, weißt du, so zu planen für die Recovery, was auch immer. Aber es ist dann ja eigentlich andersrum.
Genau,
weil dann kommst du aus der Routine raus, weil du weißt gar nicht mehr, okay, dann habe ich Zeit, mach irgendwie eine Scheiße, weil chill, lieg auf dem Sofa oder iss irgendwas dabei oder sowas und dann bist du automatisch am Crumblen und gehst aus deiner Routine raus.
Genau, weil jetzt,
ja, das ist krass.
Jetzt ist auf
einmal. Habe ich noch nie so drüber nachgedacht, dass das ja auch so rum sein kann, ja.
Jetzt auf einmal, sagen wir mal, du nimmst einen Job in einer Finanzfirma an und deine Zeiten sind ganz normal, 9 Uhr in der Früh bis 17 Uhr abends.
Ja, 9-5.
9-5, ganz normaler Arbeitstag. Hey, jetzt kommst du zu Hause, sag mal, du musst irgendwo hinfahren, dann bist du 17.30 Uhr zu Hause. Hast du quasi von 17.30 Uhr bis 9 Uhr in der Früh am nächsten Tag. Du kannst machen, was du willst. Okay, ja, hey, ich bereite mal mein Abendessen vor, ich koche mal ein bisschen für mich selber, weil jetzt, anstatt irgendwie jetzt es abzuholen, weil jemand mir es vorkocht.
Oder gehst mit Freunden essen, weißt du, so, dann isst du wieder irgendwie bei Raisin Cane's, keine Ahnung. Also,
genau.
Du hast dann automatisch dann, es ist einfacher dann zu cheaten, so,
weil
du
Zeit dafür hast. Fällt zum Beispiel das Training weg. Hey, ich habe jetzt mit meinen Freunden gegessen, jetzt ist schon 20.30 Uhr, ach, ich will jetzt nicht mehr in die Gym, ich muss morgen früh Frühstück machen. So. Dann fällt es halt für sehr viele Athleten so anders, weil auf einmal bist du nicht mehr so verwöhnt und das ist ein riesiges Privileg, also verstehe mich nicht falsch. Dir wird Essen gegeben, du kannst Essen abholen, Proteinshakes vorbereitet, alles ist quasi eingeplant.
Und dein Tag ist ja auch schon für dich eingeplant. Also du musst ja, also du hast ja selbst nicht als Student-Athlet, wo du sagst, okay, ich gehe dann ins Gym, weil da passt es mir, sondern du hast ja einen Plan, den du verfolgen musst, weißt du?
Genau.
Und ich glaube, das ist das auch, was das dann, also denke ich mir jetzt, du musst mir sagen, ob das so ist, was es ja dann auch vielleicht einfacher macht, weil du hast einfach jemanden, der dir dann sagt, okay, das ist dein Plan, das musst du machen. Und du bist nicht so, okay, ich bin selbst dafür verantwortlich, dass ich mir meinen Tag einplane und dass es klappt. Ja. Weißt du, also, das ist ja auch nochmal ein Punkt.
Du bist wie ein kleines Baby, du wird gerade quasi dein ganzer Plan reingestopft und reingelöffelt.
Ja, ist krass.
Und nee, aber hey, wir haben noch ein paar Sachen eigentlich. Ich gehe ganz schnell, ich mache Speedrun durch, okay?
Okay, let's go.
Wir reden über Verantwortung, wir reden über alles, aber wir haben das schon mal angesprochen. Es gibt keine Verantwortung bei Georgia Football, weil egal wie gut die sind,
crazy.
Und mich nervt es jetzt wirklich, weil das kann doch gar nicht wahr sein. Georgia Football ist so ein dominantes Football-Team. Die haben seit Januar 2023 24 Siege in der College-Football-Welt geholt.
Viel ist.
Was sehr viel ist. National Champion,
alles. Vor allem, das sind 24 von wie vielen Spielen?
30 maximal.
Ja, wenn überhaupt. Also das ist eine sehr, sehr gute Quote. Und damit man es einfach einordnet, weil 24 Wins, wenn man vielleicht jetzt gerade auch also zum ersten Mal zuhört, damit man so eine Forschung hat, also du hast vielleicht 24 Siege zu 5 Niederlagen oder so. Müsste man jetzt nachgucken mit Playoffs und so weiter, aber so.
Irgendwas Krasses. In dem genau gleichen Zeitraum haben sie 25 Arrests oder Verhaftungen.
Verhaftungen, ja, von einzelnen Spielern. Ja.
Von einzelnen Spielern gehabt, in dem gleichen Zeitraum. Das ist irre. Und wo ist die Verantwortung?
Also du hast mehr, also um es mal so zu sagen, du hast mehr Verhaftungen gehabt seit Januar 2023 als Siege als Team.
Und das ist irre.
Das ist krass.
Wir kennen die Medienwelt. Die wollen immer jemanden den Finger geben und solche Sachen. Wo ist die Verantwortung da? Das ist für mich ein Riesenproblem. Weil auf einmal sage ich als Eltern, ey, Georgia ist niemals eine Schule, wo ich meinen Sohn hinschicken will.
Ich wollte gerade sagen, aber wo, wenn du jetzt sagst, okay, das ist ein Problem, so, wo du sagst, okay, das muss gelöst werden, wo machst du das Fingerpointing? Also wo sagst du, daran liegt, das ist das Problem?
Du musst den Hauptmann den Finger geben. Du musst Kirby Smart sagen, hey, du hockst dich jetzt halt hier hin, findest eine Lösung oder wir müssen als Athletic Department, als Schule vielleicht einen anderen Weg gehen, weil das tut ja nicht nur dem Footballteam weh, den Familien von all den Beteiligten und der ganzen Schule, allen tut's weh und du musst jetzt halt irgendwie einen Weg finden, das in Ordnung zu bringen. Ob das einfach besser beibringen ist, anstatt wirklich nur so zu sagen, hey guys, I'm gonna need y'all to be smart around here, don't be driving fast and shit, bla bla.
Auf einmal kommt der Texas Accent raus.
Mach, gib die Verantwortung irgendwie. Also, das ist eine krasse Statistik.
Das ist brutal.
Dann gehen wir zu, für mich, der Moment, wo man sagen kann, ich war eigentlich nicht so ein Miami-Fan. Ich bin eigentlich ein Miami-Hater. You, ich weiß, mit Ed Reed, einer meiner absolut all-time Lieblingsspieler, war bei den Miami Hurricanes. Und für mich ist der U back. Wir haben schon über Carson Beck geredet. Top Quarterback, transferiert rüber zu Miami, kriegt einen 4 Millionen Dollar Deal. Der Bruder hat es nicht mal ausgehalten. Er ist quasi wegen seiner Freundin darüber gegangen. Und innerhalb einem...
Ich würde sagen, du musst die Story vielleicht kurz noch erzählen.
Er ist mit einer Social Media Bekannten zusammen. Einer von diesen zwei Cavender Twins.
Der Name ist ja egal, aber er ist auf jeden Fall zu Miami gewechselt, weil seine Freundin da studiert und deswegen ist er von Georgia zu Miami transferred. Er wollte erst in den Draft, hat er überlegt. Dann hat er gesagt, nee, shit, ich mach noch ein Jahr, ist jetzt bei Miami für diese Saison, damit er nächstes Jahr in den Draft gehen kann. So, das ist die Vorstory zu dem, was du jetzt erzählst, damit man es vielleicht besser versteht.
Und dann, also Pärchen, so viele Posts und alles, auf einmal kommen diese riesen Stories raus. Bruder, er geht zu der U, cheated on sie mit einer Latina. Also Miami ist ja sehr spanisch eigentlich. Dann geht er rüber, erst wird sein Lamborghini gestohlen. Dann cheated er und auf seine Freundin mit einer Latina. Und jetzt ist er einfach da in Miami, Single, Freundin macht Schluss, blockiert ihn. Es gibt Medienstreit und so weiter und so fort. Und du denkst dir einfach, ey, the U is back, baby, let's go.
Miami hat ihn sowas von.
Nicht mal einen Monat konnte der aushalten. Das ist wirklich, ja.
Das ist, glaube ich, ein lustiges Ende für die erste Folge.
Ich muss
mal reinpacken.
Ey, ich habe noch, Texas hat einen Skandal auch gehabt.
Da müssen wir auch noch kurz, lass uns das noch kurz machen. Das müssen wir noch machen.
Und das waren quasi, die hatten 5 Violations für illegales Wetten. 2 davon waren Footballspieler, der andere war irgendwie ein Golfer, ein Track and Field Athlet und ich habe das letzte vergessen.
Basketball. Aber du musst auch dazu sagen, dass ja wie in der NFL Betting und Sports Betting ja dann auch nicht erlaubt ist, wenn du in der NCAA bist und spielst.
Genau.
Das ist ja im Prinzip, man kann uns eigentlich sagen, dass es das Gleiche ist, dass du nicht darauf wetten darfst, weil du ja selbst Teil davon bist.
Genau. Also als College Football Spieler könntest du theoretisch auf NFL Spiele wetten.
Genau.
In dem Regelwerk, wo es gerade ist, darfst du nicht auf andere NCAA Sponsored Events wetten.
Genau.
Und wir befinden uns gerade im March Madness, was riesig ist für Wetten. Das ist das Basketballturnier. Wir sind jetzt in den Final Four. Da wird so viel Kohle drauf gewettet auf junge Athleten, was wild ist. Und angeblich hat einer von diesen zwei Footballspielern fast $10,000 gewettet auf March Madness. Einfach Basketballspiele, alles. Hat auf Texas sogar gewettet im letzten March Madness.
Crazy.
Und ich finde es immer einfach nur dumm, dass das College-Athleten machen oder auch NFL-Athleten, weil da gibt es jetzt einen Artikel, die haben kurz drüber geredet und so, wie kann man herausfinden, wer es überhaupt ist, wie wissen die das, bla bla bla. Du musst quasi deine ID, also deine Urkunde da abgeben und dich verifizieren, wer bin ich? Hier.
Ist ja wie in Deutschland auch.
Ich bin Tim Hans-Wellemenke, geboren an diesem Tag. Du musst es quasi 1:1 da reinschreiben mit deiner Nummer, die dir gegeben wird, ob Steuernummer in Deutschland ist oder Social Security. Du musst halt quasi...
Ja, das ist in Deutschland wirklich das Gleiche. Also du hast auf jeden Fall, du musst dich nochmal anmelden mit allen möglichen
Infos.
Also du musst dich verifizieren, dass es wirklich dein Account ist, sag ich mal. Und damit weißt du ja dann schon, diese Sports-Site, okay, das ist halt die und die Person. Und wenn die halt wettet, dann so mit diesem Account, dann ist es halt verifiziert. Ist ja nicht, dass du sagen kannst, wie bei Instagram jetzt zum Beispiel, ich nenne mich jetzt einfach 12345 als mein Name.
Ja.
So, das geht halt nicht.
Ja, und dann hast du halt quasi so eine Software, die wirklich das 1:1 linken kann von dieser Typ spielt bei dieser Schule im College Football. Oh, warum hat er jetzt einen PrizePicks-Account? Ja, das ist er. Und dann wirst du erwischt.
Ja.
Weil die NCAA hat jetzt schon irgendwie über 50 Fälle gehabt von Athleten, die gewettet haben und Illegales gemacht haben. Und die verlieren ja dann quasi alles. Du verlierst dein NIL-Geld, du wirst suspendiert.
Scholarship,
ne? Das ist so irre.
Du verlierst halt so viel mehr, als du mit dieser Wette, die du gemacht hast, gewinnen kannst. Aber,
und dann ist es halt, und ich werde dazu keinen weiteren Punkt machen, das werden wir auch irgendwann mal besprechen, es wird in der NFL oder in der NCAA irgendwann mal der Fall geben, dass jemand Geld angenommen hat, um ein Spiel zu werfen. Dass er absichtlich ein Spiel...
Ach, du meinst, okay, ich habe gar nicht verstanden, was du sagen wolltest. Du willst, dass du das also im Spiel also absichtlich verlierst.
Ja, absichtlich verlierst so, oder beeinflusst. Es wird eine Person irgendwann mal geben und das wird rauskommen, weil jetzt befinden wir uns in dieser richtig schlimmen Phase von, ey, Wetten ist das,
ja, das Normale für alle. Wo du so eklig viel Geld einfach rumwirfst und sagst, also du verdienst ja schon pro Jahr deine 500k als Quarterback oder so, dann sagt halt vielleicht doch irgendwie irgendeinen Starting Linebacker, der halt vielleicht nur in Anführungszeichen seine 10.000, 20.000, 50.000 im Jahr bekommt, für extra 50.000, okay, dann springe ich halt dreimal beim Tackle daneben, weißt du so. Das ist, ja, ich weiß, was du meinst. Es wird noch krass zu sehen sein, was vielleicht noch auf uns zukommt, so, aber...
Ja, und dann... Ja. Eine letzte Story, ich sag's dir, in 2 Minuten sind wir fertig. Tim muss auch schnell raus.
Alles gut, ich muss ja noch los, deswegen.
Wir haben gerade gesagt, hey, wir machen nicht so lang. Aber wir sagen,
ja, hey.
DSU ist
back, Folge, baby. Die erste Folge ist die erste Folge, das ist, was
es
ist.
Und es geht bezügend auch mit NFL,
ja,
das
Mann.
2019 LSU-Team und die Verträge, die manche ihre Spieler unterschrieben haben. Joe Burrow, 275 Millionen Total Value. Jamar Chase, 161 Millionen. Justin Jefferson, 140 Millionen. Derek Stingley Jr., 90 Millionen. Patrick Queen, 41 Millionen. Und Grant Delpit, auch 36 Millionen Dollar. Und das sind nur 6 der Top-Spieler. Also nicht mal alle, die
ich sagen, du hast ja noch,
in der NFL
spielen. Du kannst schon noch ganz viele weitere Namen nennen. Aber das LSU-Roster 2019 ist schon echt wild. Und du musst ja dazu sagen, du hast gerade nur die großen Zahlen vorgelesen von Total Contract Value. Aber wenn du auf Average per Year gehst und dann noch Rank in der Position, ist es ja, wo ich meine, Jamar Chase, bestbezahlter Wide Receiver. Justin Jefferson, zweitbestbezahlter Wide Receiver. Ja. Also Derek Stingley, bestbezahlter Cornerback. Joe Burrow, drittbestbezahlter Quarterback. Patrick Queen, 8 bestbezahlter Linebacker, also in der Top 10. Grant Delpit, gerade aus der Top 10 raus, ist 12 bestbezahlter Safety. So, und Grant Delpits Vertrag ist ja schon jetzt irgendwie 2 Jahre alt oder so. Also der würde ja jetzt dann nochmal viel mehr kriegen, hätte er den Vertrag jetzt unterschrieben. So musst du es ja auch sehen, mit Salary Cap und so weiter. Also LSU Roster 2019 hat absurd eingecashed. Und jetzt überleg mal aber bitte, wie krass einfach das wäre. Du hast einfach Justin Jefferson, Jamar Chase als Wide Receiver und Joe Burrow als Quarterback.
Digga,
gab es jemals ein krasseres Trio von 2 Wide Receivern und einem Quarterback?
Alles im gleichen Jahr. Vor allem nicht nur...
Das ist schon krass.
Nicht nur die beiden. Und dann hast du auch noch Derek Stingley, der als Freshman dort gespielt hat. Bruder, wir haben 2019 so eine Klatsche
gegen ihn bekommen. Vor mir sitzt, warte, ich muss es anders aufbauen.
Es war
vor mir sitzt der Spieler, der als einziges gegen Louisiana State punkten konnte. Es gab keine anderen Punkte in diesem Spiel, außer von Dominik Eberle. 2 Field Goals, 6 Punkte. Leider wurden auch 40, glaube ich, zugelassen. 42 zugelassen. Aber ey, Dominik hat 2 Field Goals gegen Joe Burrow, Jamar Chase und Justin Jefferson und doch Derek Stingley,
Bruder,
schießen können. Aber let's go.
Die Stats von denen, ich kann mich erinnern, die haben uns zerstört.
Oder hast du irgendwen verschossen? Hast du
einen verschossen? Nee, 2 von 2.
2 von 2. Ey, Dominik war perfect. Hey,
don't disrespect me.
Dann gebe ich dir. Let's go. 2 von 2. Und,
ich war ja bewusst, wie gut die waren. Es war 21-6 zur Halbzeit, war halt noch nicht eine Klatsche dann und dann 42-6 Endstand. Und dann schaue ich mir halt jetzt die Stats nach, das sind jetzt 6 Jahre fast wieder an. Joe Burrow einfach 344 Passing Yards, 5 Touchdowns, 1 Pick. Auch 1 Rushing Touchdown, also 6 Total Touchdowns von Joe Burrow in diesem Spiel. Dann Justin Jefferson mit 9 Catches für 155 Yards, 2 Tutties. Jamar Chase mit nur 3 Catches für 54 Yards und ein Tutty. Grant Delpit mit einem Pick, Derek Stingley mit einem Pick.
Echt, die hatten beide auch einen Pick sogar?
Die hatten beide auch einen Pick, das ist krass. Bruder, jeder Einzelne auf dieser Liste hat das
sagen, jeder Einzelne auf dieser Liste hat ein krasses Spiel, ey.
Oh, Mann.
Jeder Einzelne auf dieser Liste und Dominik Eberle.
Ja, und die zeigen nicht mal, wie viele Tackles Patrick Queen hatte. Ich kann mich nur erinnern, der hat einen übertriebenen Hit gegen unseren Running Back gehabt. Wo ich mir dachte, Bruder, dieses Team war einfach... Für mich war
crazy, ja.
Das allerbeste Team, das es im College Football wahrscheinlich je gegeben hat.
Ich finde, der krasseste Moment war, und ich möchte immer noch so ein Jersey haben, ist das von Burrow mit dieser französisch geschriebenen Namen.
Ja, das ist so geil. Das war nice.
Und mit diesem Bild, wie er dann so Zigarre raucht nach dem National Championship und er hat dann einfach so Burrow hinten drauf mit diesem AUX. Weißt du, so, boah, das war schon ordentlich swaggy. Das war nice. Alright. Was auch nice war diese Folge. Danke, dass ihr zugehört habt. Hat wie immer richtig Bock gemacht. Ab jetzt natürlich wieder jeden Dienstag bis Mitte Mai. Also jeden Dienstag ist BSU-Tag, Broman State University. Alles Mögliche an College Football. Nächste Woche gehen wir schon in die Draft-Preview. Wir müssen nochmal gucken, wie wir das Ganze aufbauen. Ob wir sagen, wir machen nur Offense, dann machen wir Defense. Ob wir das irgendwie nach Positionen ein bisschen ordnen. Wir gehen auf jeden Fall von der College-Perspektive auf den NFL-Draft. Gucken uns das Ganze mal an. Vielleicht, ey, lass uns auch mal drüber reden. Wie läuft ein Pro-Day ab? Weißt du, solche ganzen Geschichten. Weil da müssen wir auch mal drüber reden. Müssen wir machen. Wir geben euch dann mal ein paar mehr Insights, reden dann über unsere Top 5 vielleicht pro Position. Wir gehen das nächste Woche nochmal durch, überlegen uns nochmal, wie wir das genau machen. Aber danke fürs Zuhören, hat Bock gemacht. Wie immer, ratet den Podcast gerne. Wir haben schon, einige von euch haben safe schon Rating dagelassen. Wenn nicht, direkt auf Spotify oder woanders, lasst mal ein paar Sterne da, am besten natürlich 5 für die Bewertung. Könnt ihr uns auch gerne folgen, heißt, ihr bekommt direkt eine Push-Up-Nachricht, wenn es auf Spotify, Apple Podcast und so weiter draußen ist. Geht natürlich auch. Und sonst einfach Football Bromance folgen, dann teilen wir da ja auch einfach den Podcast und den WhatsApp-Kanal und so weiter. Also, danke, dass ihr zugehört habt. Dominik hat Bock gemacht. Und würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche Dienstag wieder in alter Frische. Und wie immer hat Dominik die letzten Worte.
Class is dismissed.